Jetzt bei Radio Aktiv. Rechtsgebiete, die Wiederholung. Verantwortlich für die Sendung ist Moderator Roman von Alvensleben.
Recht schönen guten Tag. Die Rechtsgebiete hier zum 225. Mal, glaube ich, oder 24. Mal bei Radio Aktiv und bei mir im Studio zu Gast. Letzte Woche der erste Teil, heute Woche der zweite Teil. Julia Maulhardt, nicht nur Ratsfrau hier im Hamelner Rat, sondern eben auch Fachberaterin für Elektromobilität. Und da hat sie uns letzte Woche eine ganze Menge mitgegeben, was es lohnenswert erscheinen lässt, über ein Elektrofahrzeug, ein Elektroauto vielleicht doch mal intensiver nachzudenken und sich auch in diesem Zusammenhang eben beraten zu lassen. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein kleines Summary geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir letzte Woche schon besprochen haben und was für dich als Fachberaterin auch noch wichtig ist, was uns erwartet, was du noch gerne erklären möchtest, um wirklich die Idee oder den Entschluss eines Elektrofahrzeuges in alle Köpfe und vielleicht auch Herzen und in jede Vernunft zu bringen.
Ja, erstmal danke für die zweite Einladung heute. Schön, hier zu sein. Was haben wir letztes Mal besprochen? Also wir haben gesagt, dass Ladestationen ausreichend vorhanden sind, dass es Autos am Markt gibt. Auch eine Förderung für die Autos haben wir angesprochen. Das war so Hauptthema, was wir da diskutiert haben. Was für mich, weil du hast das Herz angesprochen, sehr schön ist, sie sind leise. Man hört sie nicht. Das kann was Schönes sein, das kann aber auch eine Gefahr sein. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Und was ist das eigentlich mit Strom? Das bewegt ja auch immer, wenn man zwischen Daumen und Zeigefinger was bezahlen muss, was man irgendwie abrechnen muss, muss das ja auch irgendwie gerecht sein. Also vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen.
Dann frage ich mal als erstes, verbunden mit einem Elektroauto hat man ja so die Vorstellung, also ich habe ein Eigenheim, ich habe vielleicht Solarmodule auf dem Dach, sodass ich den Strom selber herstelle, den ich verbrauche. Kann man dich da als Beraterin auch zu buchen oder sagst du, nee, da müsste ich jemand anders hinzuholen, weil ich mache wirklich nur das Elektroauto und alles, was dazu gehört?
Da überschneiden sich genau die Gebiete. Also der Elektriker, der die Solaranlage montiert, der Solateur, spielt mir sozusagen in die Hände und ich komme ihm mit dem Elektroauto auf der anderen Seite entgegen. Insofern, da gibt es einen schwimmenden Übergang und wenn ich natürlich eine Dachfläche auslegen muss, dann soll es bitte der Solateur machen. Wenn es dann Richtung, ich nutze den Strom vom Dach ins Auto geht, dann bin ich wieder dran.
Jetzt nochmal zum Strom selber und zum Anschluss selber. Was muss ich denn da beachten? Wir haben letztes Mal hast du gesagt, naja, einfach so in die Steckdose, da sollte man vielleicht schon Spezialsteckdosen haben, um dann auch den Hausstrom quasi umzuwandeln für das Fahrzeug, um ihn über Nacht aufzuladen und dann wieder mobil zu sein mit entsprechender Reichweite.
Genau, also da gibt es sogenannte Wallboxen für, die sind auch gerade für Privatleute förderungsfähig. Also man bekommt gerade 900 Euro pro Wallbox inklusive der Installation. Das sollte eine Fachkraft machen, dann ist es förderungsfähig. Und da gibt es dann verschiedene Steckertypen. Der üblichste ist der sogenannte Typ-2-Stecker, das ist Wechselstrom, der dann ins Auto kommt, der das Ganze dann eine Nummer sicherer macht, als wenn man einen Schoko-Stecker hat.
Nochmal zu den Preisen. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, so angerissen. Du hast gesagt, ja, bei manchen Supermärkten gibt es eben die Stromzuladung quasi inklusive, weil der mit dem Elektroauto kommt, mehr Geld ausgibt. Im Supermarkt gibt es so Erkenntnisse und empirische Studien drüber. Es gibt aber auch Ladestationen, wo man bezahlen muss. Was muss man ungefähr rechnen im Jahr bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometer, so sind ja die meisten Fahrzeuge auch in den Förderungen ausgelegt oder im Leasingvertrag, was man an zusätzlichen Kosten außer dem Anschaffungspreis für Strom, also Energie, damit es sich überhaupt fortbewegt, an Steuern und an Begleitkosten, vielleicht Versicherungen, gibt es das ermäßigt und so weiter hat.
Also wir können mal auf den Strom eingehen, das war ja die erste Frage. Solange man ihn beim Supermarkt günstig oder gratis bekommt, kann man den ja nutzen. Ansonsten zahlt man das, was man als Tarif gebucht hat bei seinem Energieversorger. Das können 30 Cent sein für Ökostrom, das kann aber auch weniger sein, wenn es Atomstrom ist. Ich empfehle natürlich den grünen Strom, wenn man schon elektrisch unterwegs ist. Ja, und dann muss man eben gucken. Die Versicherungen haben mal gerechnet. Wie ist denn das eigentlich? Brennt ein Elektroauto häufiger? Macht das mehr Schäden in der Versicherung? Und man hat also schon die ersten Statistiken, wo man sagt, Versicherung ist günstiger, wenn es um die Haftpflichtversicherung geht, weil der typische Elektroautofahrer vorausschauender fährt mit seinem Auto, weil er eher rekuperiert und nicht stark immer diese Bremse nimmt und den Wechsel zwischen Gas und Bremse spielt. Deshalb vorausschauender fährt, weniger Unfälle baut in der Haftpflicht. Der Wagen brennt weniger tatsächlich als ein Verbrenner, so nenne ich ihn tatsächlich. Und deshalb ist auch die Teilkasko günstiger in der Versicherung. Nur die Vollkasko ist teurer, aus dem Grund, weil der Wagen einen höheren Anschaffungspreis hat. Und da macht sich natürlich die Versicherung bemerkbar. Und in der Vollkasko kriegt man ja den Wert wieder, den man mal beschafft hat.
Ich glaube, René ist jetzt wahrscheinlich schon auf 190. Der ist mich heute nicht da, sondern Pablo Blaschka an der Technik. Vielen Dank vom Sportchef, dass er uns hier unterstützt. Wir haben, glaube ich, jetzt ganz schön lange geredet und sollten erstmal Musik hören. Julia Maulhardt als Fachberaterin für Elektromobilität hier in den Rechtsgebieten zu Gast im zweiten Teil der Fortsetzungssendung von letzter Woche. Bisher auch ganz interessant, auch wenn ich eben gerade viel zu viel geredet habe oder wir viel zu viel gesprochen haben, aus Sicht des Zuhörers vielleicht, weil die Musik das etwas aufgelockert hätte, war es trotzdem super interessant. Die Sendung heißt Rechtsgebiet und ich möchte mal rausstellen, warum eigentlich Elektromobilität und Recht gar nicht so weit auseinander liegen und was man da zu beachten hat.
Als erstes, warum ist ein Elektroauto Elektroauto? Selbst da gibt es schon eine rechtliche Bezeichnung zum Unterschied zum Verbrenner. Ja, also es gibt ja einmal den klassischen Diesel und Benziner, den wir kennen. Dann gibt es das Erdgasfahrzeug, das ist ja auch wieder eine andere Komponente. Dann gibt es noch den Hybrid. Das ist ja eine Mischung zwischen einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor. Und dann gibt es das reine Elektroauto. So, und das definiert sich über das Elektromobilitätsgesetz, ein tatsächlich komplett neues Gesetz, was beschreibt, wie viel Kilometer ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug mindestens haben muss, damit es überhaupt ein E-Kennzeichen bekommt. Also manche kennen ja hinten das H-Kennzeichen und das Saisonkennzeichen. Das gibt es jetzt auch als E. Und da kann man bestimmte Vorrechtssachen einfach haben, wenn man zum Beispiel in der Innenstadt parkt. Und deshalb muss dieses E eigentlich auch geschützt sein und durch einen rechtlichen Rahmen definiert sein.
Das E bedeutet gleichsam Steuerersparnisse, das E bedeutet gleichsam an bestimmten Ladesäulen oder auf bestimmten Parkplätzen stehen zu können, nicht nur in Hameln wahrscheinlich, sondern bundesweit oder möglicherweise sogar europaweit. Gibt es da übergreifende Normen und übergreifende Verordnungen, die zum Beispiel den Elektromobilen auch in Frankreich oder Italien bevorzugt?
Also das Elektroauto und die Kenntlichkeit des Elektroautos ist erstmal gleich, nämlich dass die Reichweite definiert wird. Das ist europaweit gleich. Aber das E-Kennzeichen ist klassisch deutsch. Also wer ein rumänisches Kennzeichen hat, wer ein spanisches Kennzeichen hat, der hat hinten das E nicht drauf. Das heißt, wenn unsere Hamelner Politesse durch die Innenstadt geht, muss ich erstmal gucken, ob da ein Auspuff drunter ist oder nicht, damit sie definieren kann, ob es ein E-Kennzeichen wert wäre oder nicht, weil das Parken ja nur für reine Elektrofahrzeuge frei ist. Und auch das Benutzen der Ladestationen kann man verschiedenerweise regeln, nämlich entweder mit einem klassischen Schild, wo dann draufsteht, während des Ladevorgangs frei, oder man definiert einfach nur eine Zeit, ohne dass man lädt. Dann nutzt man nur den Parkplatz, das kann man auch machen. Also es gibt verschiedenste Sachen, die da schon mit reinspielen.
Wir hören jetzt erstmal Musik. Irgendwer hat sich's gewünscht. AC/DC, Highway to Hell. Julia, dein Wunsch war's.
Danke.
AC/DC, ich habe gerade wollte gerade Pablo fragen, wie lange es die Band schon gibt, weil Pablo Blaschke, der hier heute die Technik fährt, ja dienstagsabends immer seine eigene Sendung hat. Da geht es um gerade solche Musik aus dem Genre und AC/DC Power Up, das neue Album, jetzt gerade frisch rausgekommen. Pablo, wie lange gibt's die schon, AC/DC?
Also ich glaube schon über 50 Jahre.
Okay, 50 Jahre, sagt er. 50 Jahre, okay. Naja, Julia Maulert in den Rechtsgebieten als Fachberaterin für Elektromobilität. Ich habe eine Frage zur Reichweite. Da ist ja auch immer so, dass das angegeben wird. Wahrscheinlich werden die Fahrzeughersteller Maximalreichweiten angeben. Kann man sich daran orientieren oder ist das meistens weniger? Und du hast letztes Mal ja schon gesagt, man kann ja die Ladezeit quasi überbrücken. Ja, wenn ich allerdings von Hannover nach München fahren will und hab's irgendwie eilig, scheint das ein Problem zu sein. Sind die Reichweiten verbindlich? Kann ich, wenn mein Fahrzeug das möglicherweise nicht bringt, was da außen drauf steht, kann ich das rechtlich angreifen, möglicherweise Fahrzeug zurückgeben? Gibt es da Rechtsgrundlagen?
Naja, die Rechtsgrundlage könnte schon fast der Dieselskandal sein, wo es dann auch um verschiedenste CO2-Werte geht, die das Auto einfach nicht einhält. Auf der Basis hat man ja verschiedene Prüfzyklen mal entwickelt. Einmal den NEFZ. Das N steht leider für neuer Prüfzyklus, es ist aber der alte aktuell schon. Der wurde ersetzt durch den WLTP, das ist der aktuellste Prüfzyklus. Man muss unterscheiden, der eine ist auf dem Rollenprüfstand, das ist der sogenannte alte jetzt. Und der neue ist unter realen Bedingungen erstellt. Das heißt, da fährt man tatsächlich eine Testtour durch verschiedene Situationen durch. Und dann ermittelt man auf Grundlage dieser die Reichweite. Und man kann natürlich sagen, ja, jetzt müsste man eine Temperatur haben von 15 Grad und nicht minus 15 Grad. Da reagiert das Auto ja nochmal anders. Das ist ja beim Verbrenner genauso wie beim Elektroauto auch. Und da sind die Werte natürlich unterschiedlich. Deshalb mittelt man das und gibt das als Verkaufsanzeige natürlich auch an. Aber man fährt natürlich nicht unter diesen Prüfbedingungen. So, und das heißt, wenn ich jetzt 500 Kilometer angegeben habe, das ist so ein klassischer VW mittlerweile, also zwischen 300 und 500 kann VW mittlerweile schon, also da muss man nicht über Tesla nachdenken, da kommt man schon relativ weit mit. Und wenn ich dann überlege, meine Fahrweise ist ja dann auch nochmal vielleicht, also ich fahre jetzt anders als du, du hast vielleicht eher den Bleifuß und ich mache das eher so, ich gucke schon mal hinten, ob da jemand raus will und lasse schon mal das Gas ein bisschen weg. Das ist ja immer noch ein bisschen unterschiedlich, auch im Verbrauch. Also der Verbrauch und die Reichweite ist ja da ein großes Thema. Und da ist man eben nicht der klassische Dummy, der als Prüfling sozusagen am Steuer sitzt, sondern jeder ist ja auch unterschiedlich.
Haben die Fahrzeuge eigentlich so eine Anzeige, dass sie ständig dir sagen, wie viel du gerade verbrauchst und wie viel Reichweite du bei diesem Verbrauch noch hast? Das haben ja die Verbrennungsmotoren auch meistens, dass da gesagt wird, ja, ungefähr Reichweite noch so und so viel. Gibt's das da auch?
Das ist keine neue Erfindung, das gab es bei den Verbrennern auch schon.
Ja, ja.
Neu ist, dass die Rekuperation auch angezeigt wird. Also sprich, wenn ich einen Berg runterfahre, kann ich zusätzlich 20 Kilometer vielleicht dadurch bekommen. Und das wirkt sich natürlich positiv auf die Reichweite aus. Und Tesla mittlerweile ist so intelligent, wenn ich an einer Ladestation stehe, berechnet der mir, mit wie vielen Stops ich sozusagen die nächste Route einfach machen muss, wie oft ich laden kann. Manchmal sind wir auch losgefahren mit minus 1% und haben gesagt, ach naja, das gleichen wir durch den Fahrstil schon aus. Das passt auch immer ganz gut, weil Tesla eher natürlich den dicken Daumen nimmt in der Berechnung und wir dann schon eher auf Kante fahren. Aber das ist eine Sache, da kann man auch ein bisschen mit spielen, aber natürlich wird das angezeigt.
Hast du so ungefähr im Kopf, welche Reichweiten, welche Fahrzeuge, wir wollen jetzt nicht für spezielle Fahrzeuge Werbung machen, sondern wie weit das eigentlich schon gehen kann maximal und natürlich hinzugerechnet dann die Fahrweise, aber wo du sagst, okay, das lohnt sich, da kann man mit dem Fahrzeug vielleicht so und so weit, mit dem Fahrzeug so und so weit.
Hm. Also die erste Generation E-Auto war im Winter ziemlich begrenzt mit der Reichweite, das ist aber auch schon 5 bis 10 Jahre her. Da sprach man über, ich sag mal so, 80 bis 100 Kilometer im Winter. Das ist nicht wirklich weit. Heute sind die Fahrzeuge im Winter realistisch bei 200 bis 300 Kilometern. Das ist schon eine ordentliche Verdopplung oder Verdreifachung fast schon. Und es gibt halt auch schon Fahrzeuge, die angekündigt sind mit Batterien bis zu 1000 Kilometer. Die möchte ich tatsächlich aber am Stück gar nicht fahren, ohne eine Pause machen zu müssen. Also Tesla hat den Truck angekündigt mit jetzt 1000 Kilometer Reichweite. Das ist schon, das wird er auch einhalten. So wie ich Herrn Musk kenne, der macht das möglich.
Radioaktiv Rechtsgebiete. Mein Name ist Roman von Alvenslim an der Technik. Heute Pablo Blaschke und im Studio zu Gast Julia Maulhardt als Fachberaterin für Elektromobilität. So, die Akkus. Lange Zeit eine Diskussion, immer wieder auch von Kritikern der Elektromobilität ins Feld geführt. Halten nicht, brennen oder was auch immer. Ich musste aus eigener Erfahrung sagen, ich habe in den Anfang der 2000er in Berlin gemeinsam mit einem Hamelner eine Firma gegründet, die sich mit Elektromobilität zu Wasser beschäftigt hat, die Solar Water World AG, die auch heute noch so Fahrgastschiffe betreibt, die eben auch mit E-Mobilität unterwegs sind und eben Solardächer haben und quasi während der Fahrt schon gleichzeitig wieder zuladen. Und da haben wir auch diese Kritik gehabt. 2000 schon, wir mussten dann 5 Jahre Feasibility-Studien machen. Also funktioniert das überhaupt? Das weiß man ja inzwischen. Was sagst du als Fachberaterin? Müssen die Menschen Angst haben oder halten die wirklich länger als ein Verbrennungsmotor und alles, was dazugehört?
Da kann ich ein schönes Beispiel von Renault geben. Renault hat anfangs das Erfolgsmodell, die Renault Zoe, so verkauft, dass man den Akku mieten konnte. Der Akku gehörte also rechtlich dem Hersteller und man hat ihn sozusagen monatlich bezahlt. Und das Risiko war dann bei Renault. Ganz klar, wenn irgendwas passiert ist, das hätte Renault ja nicht gemacht, wenn sie nicht an ihre Akkus geglaubt hätten und haben dann Geschäftsmodell draus gemacht. Mittlerweile, also letzten Jahr, haben sie erkannt, oh, so viele Leute sind das gar nicht mehr, die Angst haben, dass der Akku irgendwie mal kaputt geht, sondern sind aus diesem Mietmodell rausgekommen, dass sie gesagt haben, naja, die Leute wollen eher den gekauften Akku. Also übernehmen das Risiko auf ihre Seite und sagen, naja, das funktioniert schon. Also der Akku hat ja auch eine bestimmte Lebensdauer. Wenn man intern mal mit Leuten, zum Beispiel Werksangehörige, sprich, dann sind das 25 Jahre, Garantie geben sie 8 Jahre oder halt 160.000 Kilometer. Das muss man erst mal fahren mit einem Auto. Und danach, ja, was passiert nach der Garantie? Weiterfahren. Also, solange nichts ist, weiterfahren. Und man kann den Akku, das hatten wir letztes Mal auch schon mal besprochen, auslesen lassen. Also bei jeder Inspektion kann man neu gucken, was ist eigentlich mit dem Akku gerade los, wie ist die Temperatur, wie ist die Stromstärke da drin. Also verschiedene Faktoren, die man einfach sieht und die man dann auch neu bewerten kann. Und da ist die rechtliche Grundlage relativ gut. Ab einer bestimmten Kapazität wird dann eben der Akku auch getauscht, entweder auf Herstellerkosten oder auf eigene Kosten.
Zum Akku selber. Sag mal, man weiß es ja noch nicht so genau, aber wie lange sind die Garantien? 10 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre?
Also üblicherweise sind es 8 Jahre. Das heißt aber nur, dass sie dann für den Fahrtauglichkeitsbereich nicht mehr möglich sind. Das heißt aber, dass man sie stationär benutzen kann. Das heißt, wir bauen den Renault Zoe Akku aus, stellen ihn in einen Hausspeicher, als Hausspeicher in den Keller und können damit unsere Stromspitzen sozusagen abfedern. Und da kann man das im Prinzip benutzen. Dasselbe ist auch mal in Wacken passiert. Da hat man einen Nissan Leaf genommen und hat den als Stromspender für die Musiktechnik benutzt. Also der Wagen hat nicht 1 Meter hinter sich gebracht, aber wurde leer gemacht, indem man einfach Musik draus gemacht hat. Und das ist ein schönes Beispiel, wo man einfach den Leuten erklären kann, dass diese Akkus danach nicht Schrott sind, sondern man kann sie danach tatsächlich noch benutzen.
Aber das heißt nicht, dass ich die jetzt nach 8 Jahren ausbaue, wenn es noch funktioniert, sondern dass ich es nach 8 Jahren ausbauen könnte. Wie ist das mit dem TÜV bei diesen Fahrzeugen? Normalerweise alle 2 Jahre, dann wird das überprüft. Bei Elektrofahrzeugen ähnlich, genauso, ist das identisch? Was wird da am Akku überprüft und so weiter?
Also der Akku kann ja, wie gesagt, ausgelesen werden. Was beim TÜV wegfällt, ist die Abgasuntersuchung. Wo kein Abgas ist, kann man nichts messen. Also das heißt, der TÜV wird auch günstiger und die ganzen Verschleißteile sind ja auch schon mal weniger im Fahrzeug. Also da muss man nicht gucken, ob der Keilriemen in Ordnung ist. Selbst die Bremsen sind unproblematisch. Bis zum, ich sag mal, 4., 5., 6. TÜV kann man eigentlich mit gutem Gewissen hinfahren, ohne eine Bremsanlage getauscht zu haben, weil man eben viel rekuperiert und die Bremse nicht benutzt. Also da ist weniger Verschleiß und der TÜV ist natürlich schon drauf eingestellt auf die Fahrzeuge, kennt die ja schon seit 2008 gibt es die schon, selbst Umbauten gibt es ja schon, also da kann man im Prinzip auch nochmal mit dem TÜV sprechen, wenn man sowas vorhat und den mit ins Boot holen.
Meine Zeit, hat sie gerade gesagt, und ich habe sie gefragt, was denn meine Zeit sei. Julia Maulhardt hier in den Rechtsgebieten als Fachberaterin für Elektromobilität, das war nämlich, waren die Toten Hosen, deine Zeit. Meine im Übrigen auch, ich finde die nämlich heute immer noch stark und ein gutes Sprachrohr für deutschsprachige Musik und tolle Texte. Ich wollte noch wissen, ob man ein Auto einfach umbauen kann. Ich habe mein Auto schon so lange, ich bin verliebt in dieses Auto. Ich habe es vielleicht 20 Jahre und ich möchte es eigentlich gar nicht loswerden. Der Wert ist natürlich gar nicht mehr so existent, aber ich höre jetzt zu und höre, was Julia sagt. Und Julia sagt, ja, vielleicht kann man das machen oder nicht. Ist das mit Kosten verbunden? Geht das überhaupt, dass man, was weiß ich, das Auto, das man selber hat, umbauen kann? Ist das rechtlich zulässig? Was sagst du dazu?
Also, wenn ich ein Auto umbaue, ist der erste Gedanke, ich spreche schon mal mit dem TÜV-Prüfer, weil der muss es zum Schluss abnehmen. Es geht alles. Also man kann ja auch, ich sag mal vorsichtig, amerikanische große Schlitten umbauen auf Gas. Also warum sollte man die nicht auf Elektro umbauen können? Und jeder hat ja so sein Lieblingsauto vielleicht und hängt auch gedanklich dran. Und natürlich ist es möglich, aber Hochvolttechnik ist ist nicht jedermanns Sache. Also hohe Ströme bedeuten eine eigene Ausbildung, die man machen muss. Also deshalb soll es eher die Fachkraft machen. Und man sollte den TÜV-Prüfer anfangs schon im Boot haben, weil auch die elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung zum Schluss durch den TÜV gemacht wird. Das hat zwei verschiedene Komponenten. Fahrzeuge, die bis Baujahr 2002 gebaut wurden. Ich sag mal so, Golf 3, das ist so, kennt jeder vielleicht, die Grenze, wo man sagt, naja, davor haben sie im Prinzip kaum Steuergeräte, keine Airbags drin. Das ist ein bisschen einfacher von der Technik. Und da hat man sozusagen die Sonderprüfung, dass man eigens abgenommene Komponenten schon einbauen darf. Wenn man ab 2002 ein Fahrzeug mit Steuergerät hat, muss das Steuergerät mit dieser Komponente sprechen und dadurch wird's kompliziert. So, das heißt, da muss man das System abnehmen lassen und nicht die jeweilige Komponente, weil wenn man zwei Leute miteinander sprechen lässt, haben die vielleicht auch nicht dieselbe Meinung. Deshalb kann man das ganz gut vergleichen. Und dann muss der TÜV-Prüfer letztendlich sagen, okay, wir machen eine extra Elektromagnetverträglichkeitsprüfung und die kann schon mal 5.000 Euro kosten. Also deshalb sollte man anfangs schon den TÜV-Prüfer mit im Boot haben und nicht nur den Bausatz kaufen, den es überall gibt. Also den kann man tatsächlich überall, ich sag mal, im Internet erwerben. Der Einbau ist dann schon fraglicher, da sollte man eine Fachkraft dran lassen. Aber es gibt genug Möglichkeiten, eben Akkus zu verbauen, weil man eben auch alte Komponenten aus dem Auto rausbaut. Man braucht keinen Tank mehr. Man braucht den anderen Motor nicht mehr. Man braucht die Abgasanlage braucht man auch nicht mehr, komplett nicht mehr. Und da gewinnt man wieder Platz, Akkus unterzubringen, weil der Motor verkleinert sich einfach nur.
Ist das, du sagst gerade Bausätze, gibt es da irgendwie zu erwerben? Da kann man sich ja informieren. Gibt es da Bausätze für jeden Fahrzeugtyp oder ist das ein sozusagen Uni-Bausatz, den man in unterschiedliche Fahrzeuge und Typen einbauen kann?
Also manchmal kann man sogar schon ab Werk umbauen lassen. VW zum Beispiel hat den Caddy, den nehmen sie mit Dieselmotor vom Band aus Hannover, bringen ihn zu einem, ich sag mal, Spezialisten, bauen da alles raus, was mit Diesel und so weiter zu tun hat und bauen das serienmäßig schon um. So, das ist die einfachste Variante. Dann haben Sie Spezialisten, ich sag mal, Fachwerkstätten, die nichts anderes machen. Also wenn man jetzt noch einen T1 hat, den man umbauen möchte, da gibt's schon Spezialisten für. Auch ein Käfer ist serienmäßig sozusagen umbaubar. Aber wenn man einen Exot hat, also wenn man jetzt ein Lexus, weiß ich nicht was, hat, dann wird es natürlich schon kniepelig. Da sollte man dann gucken, dass man eben jemanden hat, der schon mehrfach diese Autos umgebaut hat oder der eben schon andere Autos in derselben Größe umgebaut hat.
Aber grundsätzlich schlussfolgere ich bis 2002, das ist irgendwie so eine Grenze. Das heißt, der Umbau eines Oldtimer-Fahrzeuges, das quasi jetzt 30 Jahre alt ist, alter Strich 8er oder was auch immer, alter Jaguar, ist einfacher und unproblematischer möglich als der eines neueren Fahrzeuges.
Rechtlich allerdings muss man beachten, dass ja ein H-Kennzeichen nur dann erfolgt, wenn das auch mal so vom Hersteller gedacht war. Wenn man aber das H nicht mehr braucht sozusagen oder nicht mehr haben will, da keinen Wert drauf legt, weil man ja die neueste Technik haben möchte und dann später auf das E umrüsten möchte, dann muss man sich zwischen den beiden Dingen entscheiden, was man möchte.
Das heißt aber, ein History-Fahrzeug kann in ein Elektrofahrzeug umgebaut werden, um alle steuerlichen Vorteile zu genießen. Tolle Erkenntnis. Es ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Gegenwart, sagt Julia Maulhardt, mein Gast hier in den Rechtsgebieten als Fachberaterin für Elektromobilität. Und in der Tat, wir haben wirklich Zuwachsraten im Bereich Elektromobilität. Die lassen sich sehen. Ich will nochmal auf den Umbau kommen. Du sagst Fachfirmen. Ja, wer ist das denn? Das ist ja nicht die Werkstatt um die Ecke, die jetzt plötzlich vom Verbrenner umsatteln kann in Elektromobilität. Oder ist das doch der Fall? Kennen die sich aus, die Kfz-Schlosser oder die Werkstätten, die Meister und so weiter, bilden die sich fort? Berätst du die?
Also alle Leute, die jetzt Geselle werden, müssen einen Teil Elektromobilität lernen. Es gibt nämlich den Hochvoltschein Teil 1. Hochvoltschein Teil 1 bedeutet, dass alle Arbeiten, die außerhalb des Akkus liegen, gemacht werden dürfen. Wer an den Akku will, braucht als Meister, das wird heute auch schon in der Meisterschule quasi mitgelehrt, den Hochvoltschein Teil 2. Das heißt, rein theoretisch kann ich auch die vier Schrauben am Akku, jetzt überschwitze ich es ein bisschen, aufmachen und sagen, was ist denn da eigentlich drin? Gucke ich mal rein. Ja, am besten wir schicken es doch mal zum Hersteller. So, aber Umbauten, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie gut er das kann. Wenn ich ein Karosseriefachbetrieb bin, habe ich ja erstmal mit Elektrik nicht so wirklich viel zu tun, muss aber vielleicht doch den Kundenwunsch erfüllen und sage, naja, dann bilde ich mich vielleicht fort. Das kann man durchaus machen. Es gibt zum Beispiel Spezialisten, ich habe ja meine Ausbildung in Dresden gemacht, da habe ich mir jemanden angeguckt, der das exklusiv für Trabis macht. Ja, also der kriegt Karossen vom Trabi und baut alles raus, was da nicht reingehört, und baut das wieder rein, was er braucht. So, und da hat er drei verschiedene Geschäftsmodelle draus gemacht. Einmal sagt er, ich liefere dir alle Komponenten, dann machst du das alleine, kriegst von mir eine Anbauanleitung, wie bei Ikea einen Schrank aufbauen, kriegst du mit, dann kostet das Summe X. Wenn ich aber helfen soll, dann kostet es Summe Y, und wenn ich dann auch noch die TÜV-Abnahme zum Schluss für dich machen soll, dann kostet das nochmal mehr. Also da gibt's dann verschiedenste Stufen auch, die man einfach bezahlen muss. Und man muss wissen, so ein Trabi in Zustand 1 bis 2 kostet halt irgendwie nur noch 1.200, 1.500 €. So, eine total tolle Karosserie, und der Umbau kostet dann bis zu 15.000 bis 20.000 €, je nachdem, welche Stufe man dann eigentlich haben möchte. Also da muss man selber wissen, ob einem das wert ist oder nicht. Aber man muss eben den Spezialisten finden. Wenn ich einen Käfer habe, gehe ich doch lieber zu jemandem, der schon mal einen Käfer umgebaut hat. Und wenn ich, wie gesagt, den T1 habe, kann das auch VW schon.
Und wenn man sowohl als auch darüber nachdenkt, jetzt umzubauen oder neu anzuschaffen, sollte man auf jeden Fall, so ist jetzt meine Einschätzung nach diesen zwei Sendungen, wirklich die Fachberaterin befragen und auch Informationen dazu einholen. Du hast gesagt, 15.000 € kostet der Umbau. Ist das so ein Fixpunkt? Kann das auch weniger sein, oder ist das
eher mehr?
Eher mehr, okay. Das ist natürlich auch eine Überlegung, die man anstellt, wenn man versuchen will, ein Fahrzeug einfach umzurüsten von Verbrenner auf E-Mobilität. Vielleicht ist dann die neue Anschaffung besser. Sind denn die neuen Fahrzeuge auch in den weiteren Herstellungskomponenten Gewicht, werden da andere Materialien verwandt als jetzt Metall und Blech und Karosserie im klassischen Sinne? Was kannst du dazu sagen?
BMW hat mal einen Feldversuch gemacht mit dem Thema Leichtbau. Die haben also Carbonfasern eingebaut. Das war relativ teuer, der Versuch. Also insofern, da gibt's verschiedenste Sachen. Aber sie sind darauf gekommen, dass man 300 Kilo am Auto erstmal einsparen müsste, damit das überhaupt einen Effekt hat. Und dann ist es wahrscheinlich besser, die kleineren Batterien zu nehmen und die Batterien effektiver zu machen, weil die das Gewicht eigentlich bringen. Das ist der Hauptforschungspunkt jetzt gerade.
Also Sicherheit bleibt nach wie vor in erster Linie bestehen. Wir kommen gleich nochmal zurück und dann möchte ich von dir noch deine eigenen Erfahrungen als Nutzerin seit Jahren von einem Elektrofahrzeug hören. Rechtsgebiete bei Radioaktiv, Julia Maulert, Fachberaterin für Elektromobilität, der letzte Take von 2 Stunden Sendung. Es war sehr kurzweilig, sehr informativ und wenn ich darüber nachdenke, und ehrlich gesagt habe ich das schon nach der letzten Sendung, ein neues Fahrzeug anzuschaffen, werde ich sicherlich nicht an einem Elektrofahrzeug vorbeigehen und ich würde dich auch an die Hand nehmen wollen, wenn ich diese Kaufentscheidung treffe, weil ich glaube, dass die Fachberatung wirklich sinnvoll ist. Da weiß man zu wenig selber drüber, als dass man dann eine vernünftige Entscheidung treffen kann, welches Fahrzeug ist richtig und wichtig für mich. Und das betrifft meines Erachtens auch viele Firmen, die eben im regionalen Bereich auch unterwegs sind, wie zum Beispiel Pflegedienste oder anderes. Die sollten darüber nachdenken, ihre Flotten umzurüsten. Da stehen zum Beispiel Taxen vor der Tür hier bei Radioaktiv. Wäre ja auch eine Idee, E-Mobilität auf diesem Weg einzuführen. So, das war jetzt meine Abschlussworte, aber du möchtest doch bitte berichten, wie deine eigene Erfahrung ist im Zusammenhang mit deinen Elektrofahrzeugen, die du ja schon seit Jahren fährst.
Also seit 2008, da bin ich das erste Mal in ein Auto gestiegen, was kein Verbrenner mehr war, sondern wirklich rein elektrisch gefahren ist. Es ist sehr schön, weil es sehr leise ist. Man hört andere Dinge. Also man entwickelt ein anderes Gefühl dafür. Man hat eine andere Beschleunigung. Also jeder, der mal ein bisschen Spaß haben möchte, kommt um Elektro auch nicht rum. Das Grinsen im Gesicht zieht die Falten aus dem Gesicht. Das macht also wirklich Spaß. Und man tut was für die Umwelt. Ja, und ich bin alles gefahren vom kleinsten, ich sag mal vom Scooter, über den Wagen, der dann auch im Sprinterbereich ist. Also da kann man unterschiedlichste Modelle einfach auch mal vielleicht mit mir Probe fahren, eine Schulung machen, einfach einsteigen, fahren, das Ganze mal erleben, begreifen. Das ist eigentlich das, was man machen sollte.
Und wenn man dich buchen möchte oder Fragen hat, kann man dich im Internet über Suchplattformen finden, indem man einfach Elektromobilität Hameln oder Julia Maulert eingibt, dann dürfte das erscheinen und dann kann man mit dir einen Termin vereinbaren. Natürlich machst du das nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern eben auch beruflich, aber man hat, glaube ich, den Eindruck bekommen, dass du da sehr viel von verstehst und dass du auch vor allen Dingen nah am Thema dran bist und du hattest auf alle Fragen eine Antwort. Ich finde, man sollte wirklich darüber nachdenken, sich E-Autos anzuschaffen und die viel mehr in diese Gesellschaft zu integrieren. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Ich weiß nicht, Pablo, ich muss jetzt zum Ende kommen leider, ne? Er nickt. Schön, dass du da warst. Viel, viel Erfolg weiterhin, auch in deinem zweiten Job als Ratsfrau. Du bist da ja Einzelkämpferin und sehr angenehme Sendungen. Komm gut nach Hause und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende. Am Donnerstag gibt es nochmal die Wiederholung.
Ne? Ich höre sie mir gerne an.
Ja, ich auch. Public Hearing, Radioaktiv, Rechtsgebiete. Gleich kommt erstmal eine Stunde Musik und dann kommt der Sport mit Pablo Blaschke. Ich hoffe, wir hoffen alle, dass die Zeit irgendwann besser wird und es wieder zahlreiche Sportveranstaltungen auch geben wird.
Die Sendung Rechtsgebiete ist eine Talksendung und ersetzt keine rechtliche Beratung. Für die Aussagen besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Radioaktiv ist für diese Sendung nicht verantwortlich.